Herzlich willkommen zum Podcast Das Kind braucht einen Namen. Der Podcast für Ihre Gesundheitskompetenz am Wochenende, an Feiertagen und nachts um zwei. Mit Daniela Amon und Grit Knopp. Schönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, gute Nacht. Egal wann ihr uns hört, herzlich willkommen zu unserer neuen Folge mit Dr. Jörg Beardi, unser Chefarzt aus der Orthopädie, Unfallchirurgie und der Sportmedizin. Und wir gehen heute die Alltagsthemen an, die schon viele betroffen haben, nämlich die Themen Schnittwunden, die Themen Verbrennungen, Verbrühungen, Verätzungen und diese ganz alltäglichen Sturzgeschichten, sei es im Alltag, sei es zu Hause, sei es im Sport, Sportverletzungen. Und dass wir das Ganze ein bisschen aufdröseln können, was kann man denn in den ersten Momenten selber an Erstmaßnahmen einleiten? Was darf man auch erstmal ein bisschen beobachten und gucken, wie sich das entwickelt und dann vielleicht im Laufe der nächsten ein, zwei Tage zum Hausarzt gehen? Und wo heißt es ganz klar, jetzt und sofort bitte zeigen. Im Zweifelsfall in der nächsten Notfallpraxis oder in der nächsten Notaufnahme. Und das schauen wir uns heute zusammen an. Herzlich willkommen, liebe Grit. Herzlich willkommen, lieber Jörg. Hallo, ihr zwei.
Hallöchen zusammen.
Hallo.
Hallöchen. Mit was wollt ihr starten?
Komm, Grit, du hast dich vorbereitet.
Grit, du hast dich vorbereitet. Du hast Wünsche. Wünsche, Vorstellungen, Gedanken, Illusionen.
Dabei hatte ich gerade erst Geburtstag. Da darf man immer noch nett zu mir sein.
Ja, sind wir.
Ich fände es eigentlich einleitend noch ganz nett, wenn man kurz darüber spricht, warum ist es denn nicht selbstverständlich, dass man immer eigentlich ins Spital geht, zu jeder Tages- und Nachtzeit. Das würde mich eigentlich mal noch ganz gelüsten, darüber kurz zu sprechen, warum man nicht eigentlich, sobald man verletzt ist oder wie auch immer, weil die meisten denken ja vielleicht, ach, dann kann ich doch dahin, weil da ist ja immer jemand. Ist das denn auch so oder nicht?
Also warum ist das Krankenhaus 24/7 und dann doch nicht? Es gibt Kernarbeitszeiten, in denen alle kompetenten, gut ausgeschlafenen und hochmotivierten Mitarbeiter am Start sind. Das ist im Prinzip so, wie auch ein Arbeitstag in jeder anderen Branche organisiert ist. Vielleicht mit einer etwas längeren Streckung in den frühen Abend hinein. So will ich das mal sagen. Ich denke, da wirst du mit mir ungefähr übereinstimmen. In der Zeit kann alles an Untersuchungen gemacht werden. Alles, was im stationären Bereich schon liegt, kann diagnostiziert, behandelt, entlassen, besprochen, was auch immer werden. Alles, was als Notfall reinkommt, trifft auch auf ein gut ausgebildetes und von der Anzahl an Leuten her gut aufgestelltes Team. So, das ändert sich mit dem, was wir Dienstzeiten nennen, die sicherlich unterschiedlich strukturiert sind. Da kommt es darauf an, ob es 24-Stunden-Dienste gibt, ob es überlappende Dienste gibt, ob es Dienste im Schichtmodus gibt, wie auch immer. Aber nachts sind nicht alle da. So. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man in der Nacht auf den erfahrensten Arzt in dem Spezialgebiet trifft, den man gerne hätte, der vielleicht auch sein niedergelassener Orthopäde sein kann oder sein Hausarzt sein kann, die muss ich halt leider auch enttäuschen, weil die Dienste werden natürlich von denjenigen gemacht, die dienstverpflichtet sind. Und das sind die sicherlich auch hochmotivierten und hoffentlich auch gut ausgebildeten Assistenzärzte. Aber trotzdem sind es eben Auszubildende, die das ganze Spektrum noch nicht haben. Die haben natürlich die Möglichkeit, ihre erfahrenen Ärzte zu rufen. Aber der Erstkontakt findet nun mal erstmal so statt. Und dann muss man noch wissen, dass dieser Arzt eben nicht nur für die Notaufnahme zuständig ist, und zwar in keinem Krankenhaus, was ich kenne, egal welcher Größe, sondern er hat auch noch in seinem Fachgebiet mindestens mal eine Station hinter sich. Das heißt, dieser Arzt ist dann eben nicht wie am Tag vielleicht für eine Anzahl von 10, 15 Patienten zuständig oder konzentriert sich nur auf den Notfall mit mehreren Leuten, sondern er ist dafür alleine zuständig. Und ab da wird es dann schwierig. Also wir treffen im Prinzip mit der Verletzung, die wir haben, mit den Wünschen, die wir haben, und wir möchten hier leicht behandelt werden und vor allen Dingen auch kompetent, auf eine Struktur, die das nicht bieten kann. So muss man das sagen.
Ja, und es ist natürlich auch so, es ist wie in jedem anderen Lehrbetrieb auch, natürlich kann der Assistenzarzt am Abend und in der Nacht seinen zuständigen Oberarzt anrufen. Aber es ist wie überall. Es gibt die Oberärzte und Lehrmeister und es gibt die Oberärzte und Lehrmeister. Und es gibt die, die dir ganz klar signalisieren, du pass auf, wenn du eine Frage hast, wenn du unsicher bist, du kannst mich immer anrufen. Und es gibt die, wenn du die dann anrufst und wenn die dann der Meinung sind, dass das jetzt keine wichtige Frage ist und es ist irgendwie nachts um eins, dann erklären die dem Assistenzarzt sehr klar und deutlich, wo die Prioritäten zu setzen sind. Und dann wird der Assistenzarzt sich in Zukunft sehr, sehr gut überlegen, wann er da nochmal irgendeine Frage stellt zu einer ungebetenen Zeit. Und vor allem, man darf ja nicht vergessen, diese Oberärzte haben Hintergrunddienst und sind für ihre Assistenzärzte da. Und natürlich kommen die im absoluten Notfall auch rein und operieren in der Nacht. Das ist gar keine Frage. Aber der Oberarzt hat dann nicht am nächsten Tag frei, weil er nachts Bereitschaft mit hatte, sondern sein Alltag fängt früh um 7:30 wieder an und sein OP-Plan ist voll, sein Untersuchungsplan ist voll. Das heißt, jede Unterbrechung, die er in der Nacht durch seinen Assistenzarzt oder seine Assistenzärztin hatte, die muss er dann am nächsten Morgen, am nächsten Tag kompensieren, weil der Alltag läuft weiter. Also einfach so als Hintergrundwissen, ja, es ist immer jemand da und auch in der Pflege ist es so. Das größte Team ist im Frühdienst. Das sind die ausgebildeten Pflegekräfte, das sind die Praktikanten, das sind die Auszubildenden, das sind die Schichtleiter, das sind alle da. Und dann zum Spätdienst, ist am Nachmittag, da wird es dann schon viel, 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 viel weniger. Und zum Nachtdienst, also zu meiner damaligen Zeit, war das noch so, dass bis zu 40 Patienten auf einer Station hat eine Pflegekraft alleine gemacht. Das heißt, du hattest frisch Operierte, du hattest Pflegebedürftige, du hattest Demente, du hattest teilweise je nach Station Monitoring auf Station und hattest so halbscharige Akutfälle. Du hattest alles und dann musstest du ja noch deine ganzen Medikamente, Infusionen, alles für den nächsten Tag richten. Du musstest deine Patienten unterstützen und so weiter. Und ja, so viel zum Thema. Ja, es ist immer jemand da und dann, wenn du noch einen Notfall bekommst, dann machst du die komplette Aufnahme, nimmst den auf Station auf, machst den kompletten Papierkram, versorgst den notfalltechnisch. Und ja, das machst du dann alles alleine, plus die 40 anderen Patienten. Und ja, das geht und ist machbar, aber halt, ja, alles so in seinem Rahmen. Und wie der Jörg sagt, ja, im Grunde ist auch ein Krankenhaus ein 9-to-5-Betrieb in seinen Kernkompetenzen. Und die Randzeiten, ja, da gibt man auch sein Bestes und da geben alle ihr Bestes. Aber da sind die Kapazitäten einfach massivst eingeschränkt. Und alles, was an Untersuchungen und Operationen nicht absolut zur Überlebensnotwendigkeit ist, wird am späten Nachmittag, am Abend, in der Nacht nicht laufen.
Aber deswegen haben wir Jörg jetzt auch nochmal eingeladen, um vielleicht so ein paar genauere Unfälle anzusprechen, wo man sich vielleicht oder bei denen man sich dann einfach auch nicht so ganz sicher sein kann. Darf ich jetzt meinen Fuß ins Krankenhaus-Spital setzen zu diesen Konditionen oder muss ich das sogar? Vielleicht können wir da so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen.
Ja, also nochmal, natürlich ist und bleibt es ein 24-7-Betrieb, der dafür da ist, aber trotzdem beobachten wir, und ich glaube, das ist in allen Ländern oder zumindest in den deutschsprachigen Ländern ist das so. Andere kann ich jetzt, sehe ich nicht, dass wir beobachten, dass es doch einen Trend dazu gibt, dass die Notfallambulanzen ein wenig überflutet werden mit Dingen, mit Verletzungen, mit Erkrankungen, mit Sorgen und Nöten, die da nichts zu suchen haben. So. Nichts zu suchen hört sich jetzt böse an, hat aber einfach mit der Sache, die wir in der ausführlichen Erklärung versucht haben zu darzustellen, mit zu tun, dass eben gewisse diagnostische Schritte nicht gemacht werden in der Nacht. Also es wird jetzt kein, wenn jemand mit einer 6 Wochen anhaltenden Problematik kommt, sei es Rückenschmerzen, ich weiß, anderes Thema, sei es andere Schmerzen, Gelenkschmerzen, sei es auch vielleicht ein bisschen Druck im Brustbereich, aber ich habe das seit 6 Wochen, dann ist das etwas, das braucht keine sofortige Klärung, sondern das braucht den Weg zum spezialisierten Arzt, Hausarzt, den zähle ich auch zu den spezialisierten Ärzten, die dann eine Diagnostik machen. Dafür hat es Zeit und die muss auch richtig gemacht werden. Die wird in einer Nacht nicht gemacht werden. Es wird einmal grob geguckt, wenn überhaupt, und dann heißt es, finden Sie den Weg woanders hin. Und das ist, das muss nicht sein. Das muss weder für den Patienten sein, noch muss das für das Personal sein, weil das auch Kräfte bindet für diejenigen Notfälle, die den Arzt an der Stelle brauchen. Das mal als große Vorrede. So, und jetzt gibt es sicherlich so eine Gruppe an Verletzungen, wo man sich sagt, naja, das ist aber schon was Akutes, wenn wir jetzt vielleicht mal mit dem häuslichen Sturz, Umknicktrauma oder Ähnlichem mal beginnen. Wir wissen, dass häusliche Unfälle somit das häufigste sind. Jetzt, keine Ahnung, komme ich von einer Feier und falle 3 Stufen runter, verdrehe mir dabei das Knie oder knicke um. Das ist somit, denke ich, eine der häufigsten Sachen, die passieren. So, jetzt wird mein Fuß dick oder mein Sprunggelenk dick und das tut weh. Und ich kann dabei leidlich laufen. Dann ist das sicherlich eine Sache, die einer Abklärung bedarf. Und das ist zwar so ein Zwischending, aber dafür wird sicherlich niemand sagen, das ist jetzt blöd, wenn man dafür ins Krankenhaus geht. Wenn mir das Ganze um 8 Uhr passiert, ich dann noch einen Film zu Ende schaue oder mit meinen Freunden noch irgendwie um die Häuser ziehe und es mir dann um 1 Uhr einfällt, dass ich ja dann doch vielleicht mal in die Ambulanz gehen sollte, dann kann man sich auch überlegen, dass man sich nochmal hinlegt, schläft und am nächsten Tag frühmorgens zum Hausarzt geht. Also ich würde da so ein bisschen auf den gesunden Menschenverstand appellieren wollen. Weil es wird in der Nacht auch nicht viel passieren. Wenn wir zum Knieverdrehtrauma kommen, wenn das nichts ist, was mich immobilisiert, außer im Röntgen passiert nicht viel. Nur im Röntgen sehe ich die meisten Verletzungen nicht. Und es bedarf einer guten klinischen Untersuchung. Das heißt, ich bedarf jemand, der erkennen kann, ob ich eine Bandverletzung habe. Da sind wir schon wieder bei dem Arzt, der abends wahrscheinlich nicht den Vordergrunddienst hat, weil dort diese Untersuchung nicht oder da nicht der Sportmediziner sitzt. Und das MRT wird für solche Sachen auch nicht beehrt werden. Das wird alles die Tage darauf passieren. Also meistens reicht es, wenn man am nächsten Tag zum Hausarzt, zum Orthopäden, je nachdem, wie die Systeme organisiert sind, geht, wenn man denn dort auch seinen Termin bekommt oder auch am nächsten Tag in die Ambulanz geht. Das kann man auch tun, wenn es so schlimm ist und man keinen anderen Termin hat. Aber generell gibt es ja Strukturen, in denen man notfallmäßig aufgenommen werden kann, die diese Sachen leisten, die nicht das Spital sind sozusagen. Das sind so die groben Verletzungen. Ich sage immer, wenn man nicht mehr weiterlaufen kann, ist das eine ganz klare Sache, dann sollte man da hingehen. Wenn man starke Schmerzen hat und 2, 3 Schmerzmittel nehmen muss, damit es einigermaßen erträglich ist, das sind Sachen, die gehören ins Krankenhaus, die sollten gleich abgehören, weil da ist die Wahrscheinlichkeit, dass man mit dem Röntgen was sieht, auch relativ hoch. Ja.
Okay. Was ich da differenzieren möchte, ist, dass wir jetzt in erster Linie über Erwachsene reden.
Genau.
Also bei Kindern bitte egal.
Genau.
Also es gibt Notfalltelefone, 24 Stunden, sogenannte Notfalltriage. Und die ruft man an. Und dann bespricht man die Situation und dann sagen die einem, was man machen soll, was man machen kann, wo man sich vorstellen kann. Es gibt nämlich auch Notfallpraxen, die teilweise bis spät am Abend geöffnet haben, wo man hingehen kann, wo man dann nicht direkt in Notfall muss. Oder die werden auch einem dann direkt sagen, nee, bitte vorstellen. Also bei Kindern ist sowieso grundsätzlich das ein ganz anderes Thema. Und bei Kindern bitte immer zumindest ansprechen und besprechen, egal um welche Uhrzeit. Und es haben ja viele Pädiatrieabteilungen in den Spitälern, haben ja auch sogenannte Beratungstelefone, mittlerweile auch in der Nacht vor allem, wo man sich melden kann und wo man sich besprechen kann, wenn man unsicher ist. Aber wir reden jetzt hier von einem erwachsenen Menschen, der sich vielleicht beim Sport oder im Haushalt in irgendeiner Form verdreht, verknickst, hinfällt, stürzt, wie auch immer. Und auch da möchte ich vielleicht noch die älteren Menschen ein bisschen in Klammern setzen, vor allem, wenn die dann vielleicht noch Blutverdünner oder Ähnliches nehmen. Da ist es auch nochmal was anderes. Auch da würde ich mich immer mit dem Notfalldienst besprechen, wie man weiter verfährt, weil da ist es auch nochmal was anderes. Sondern wir reden jetzt wirklich vom relativ, ich sage jetzt mal, gesunden Erwachsenen, der sich und seinem Körper einschätzen kann und dann auch die Maßnahmen selber einleiten kann. Und da ist es sicher so, wie es der Jörg schon beschrieben hat, dass man da auch mal abschätzen kann, okay, macht es jetzt Sinn? Muss ich jetzt unbedingt oder kann ich jetzt auch die Nacht überbrücken mit Schmerzmitteln, mit Hochlagern, mit Kühlen und dann am nächsten Tag das Ganze aufgleisen? Also das heißt, dass wir das nochmal ein bisschen differenzieren. Wenn das jetzt, egal ob das Sprunggelenk, das Knie oder wie auch immer, also wenn die einigermaßen das belasten können, könnte man das so sagen, wenn die das einigermaßen belasten können, ja mit Schmerzen und ja eingeschränkt, aber sie können es einigermaßen belasten, dann kann man es auch am nächsten Tag zeigen.
Taubheitsgefühl, Lähmungen, Fragezeichen?
Also als Tipp, wenn der Fuß 3 Meter weiter weg liegt, sollte man ins Krankenhaus und den Fuß mitnehmen.
Naja. Aber
Lähmungen, das sind natürlich große Punkte. Also eine Lähmung, in der tatsächlich eine muskuläre Lähmung hast, also einen Muskel nicht ansteuern kannst, gehört abgeklärt. Das kann schmerzbedingt sein, das kann aber auch was ganz anderes sein. Das gehört abgeklärt. Deshalb, also wir gehen ja immer von einem normalen Zustand aus. Wir reden von, haben wir ja gesagt, von jemandem, der seinen Körper beurteilen kann, dazu geistig in der Lage ist und auch einfach der Körper auch in dem Schuss in Anführungsstrichen ist, dass er aus einem gesunden Zustand kommt und nicht schon irgendwie schwerste andere Vorverletzungen hat. Wir reden jetzt von diesen normalen alltäglichen Dingen, die im Sport oder im Haushalt. Und da ist es einfach so, dass wir davon ausgehen, dass man zum Beispiel ein Gelenk, wenn ein Gelenk gesund ist, dann denke ich an das nicht. Ich denke nicht an das Gelenk, sondern das funktioniert einfach. Also wenn du dein Handgelenk drehst, ich merke es leider momentan, aber wenn du dein Handgelenk drehst, dann denkst du da nicht drüber nach, sowohl weder über das Motorische noch über das, was das Gelenk macht. Wenn du jetzt aus so einem Zustand kommst und plötzlich ist es anders, dass jede Bewegung dabei wehtut und dich sehr stark bewegungseinschränkt und du ein Glas nicht mehr fassen kannst, dann liegt da irgendwas vor, was nicht in Ordnung ist. Und das ist im Zweifel etwas, wenn das nach einem Sturz passiert ist, was man abklären sollte, weil da eine Ruhestellung oder was Ähnliches helfen kann. Es wird sicherlich in der Nacht in den seltensten Fällen direkt operiert werden, außer es sind offene Brüche, also da, wo Knochen durch die Haut stößt oder eben Lähmungen dabei sind. Das ist aber ja seltenst der Fall. Aber trotzdem ist es so, dass wenn man sich was gebrochen hat, und das merkt man, ein Bruchschmerz, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ist ein anderer Schmerz, als wenn man sich nur was geprellt hat. Wenn man sich was geprellt hat, dann tut das am Anfang weh. Und dann, jetzt sind wir mal wieder beim Fuß, dann gehe ich ein paar Schritte und dann merke ich, okay, es wird ein bisschen besser. Und das tut zwar immer noch weh, aber okay, das geht. Wenn ich mir was gebrochen habe, dann wird es schlechter. Also das wird nicht besser. Und so diese Zeichen. Also wenn man sich wirklich, wirklich, wirklich unwohl mit etwas fühlt, was einen wirklich einschränkt, dann ist das eine Sache, die darf gerne abgeklärt werden. So kann ich es vielleicht am besten beschreiben.
Wir sind jetzt ganz viel auf Knie, Gelenk eingegangen. Ich würde aber auch noch gern die Bänder und Sehnen ansprechen, weil oftmals hört man immer wieder so dieses, oh, ich glaube, da ist was angerissen, oh, ich glaube, da ist was abgerissen, ich bin mir da unsicher. Wie fühlt sich denn das an oder was ist denn der Unterschied, wenn was angerissen, abgerissen ist, zu dem, wenn es nur eine starke Verstauchung, eine starke Prellung ist? Wie spüren das die Leute oder was ist da der Unterschied?
Also wenn wir jetzt, sagen wir mal, im gesamten Körper von Bändern sprechen und Sehnen, dann kommt es natürlich immer ein bisschen drauf an, sind die jeweils am Knochen befestigt oder hängt da ein Muskel dran? Aber generell muss man sagen, es ist der Funktionsverlust. Also wenn was nicht durch ist, dann tut es zwar weh, aber ich kann die Funktion. Ich gebe jetzt mal ein Beispiel, Achillessehnenruptur. Also wenn die Achillessehne durchreißt, dann die Leute beschreiben fast immer einen Knall, muss man sagen. Die sagen, ich habe den irgendwo hohlgetreten, irgendwas passiert und dann habe ich einen Knall gespürt und danach konnte ich sozusagen nicht mehr auf den Zehenspitzen stehen. Also ich konnte nicht mehr richtig laufen. Ein sofortiger Funktionsverlust. Und den kriegt man auch nicht weg. Weil halt einfach ein großer Muskel sozusagen die Sehne, die an den Knochen ansetzt, um die Funktion zu haben, nicht mehr funktioniert. Das Gleiche bei, wenn die Kniescheibensehnen reißen, also entweder unterhalb oder oberhalb der Kniescheibe. Wenn es oberhalb der Kniescheibe ist, dann kann es sein, dass man noch so ein bisschen Funktion hat, weil die Bänder oder die Muskeln, die an der Seite sind, das noch ein bisschen machen. Generell ist es aber so, dass ich eben dieses ganz klassische Aufstehen, Setzen, das geht nicht mehr. Ich kann den Unterschenkel gegen Schwerkraft nicht mehr hochheben. Also ich habe wirklich massiven Funktionsverlust. Das habe ich bei einer Prellung nicht. Und das kann man auf alle Bereiche übertragen. An Fingern wird es ein bisschen komplizierter, weil da mehrere Sehnen sind, sodass ich meistens noch irgendeine Funktion habe. Aber wenn eine Strecksehne reißt, dann kann ich Finger halt nicht mehr gegen Kraft strecken oder auch gar nicht mehr strecken. Oder Teile des Fingers nicht mehr strecken. Das habe ich bei einer Prellung nicht. Genau das gleiche bei den Beugesehnen.
Das heißt, es ist immer gut, durchzubewegen. Strecken, genau. Beugen, kreisen.
Genau.
Diese Bewegungen, dass man das probiert und wenn davon irgendwas so gar nicht geht und gar nicht angesteuert werden kann, dann macht es auch Sinn, dass man sich abends noch in einem Spital meldet.
Genau. Und halt ist auch der Unterschied, das kann zwar mal schmerzen, dass dieser Funktionsverlust, aber generell, wenn es durch ist, tut es eigentlich an der Stelle gar nicht mehr so doll weh. Das heißt, ich habe einen Funktionsverlust, der gar nicht so doll weh tut. Also ich kann dieses fehlende Strecken oder Beugen an der Stelle ist nicht, weil es mir weh tut, dass ich es nicht kann, sondern ich kann es einfach nicht.
Mhm. Und wir hatten ja noch das Thema mit den Knochen und Gelenken. Wir haben ja darüber gesprochen, dass der Körper einem schon signalisiert, wenn wirklich was kaputt ist und dass man das nicht verpasst. Also viele haben manchmal den Eindruck oder die Sorge, dass sie es wie verpassen, dass jetzt da wirklich was kaputt ist und es wie mitschleppen. Aber wenn ein Knochen oder ein Gelenk bei einem Sportunfall, bei einem Haushaltsunfall wirklich kaputt geht, dann ist es ein Moment, den verpasst man nicht und das signalisiert einem der Körper auch.
Genau. Kann ich jetzt nicht besser sagen. Das ist wirklich so, der Körper sagt einem, da ist jetzt was im Argen. Also wirklich im Argen. Das treibt einen auch einfach, oder das lässt einen nicht jetzt irgendwie locker zu Hause bleiben. Das sind einfach sehr starke Schmerzen, die auch mit, sagen wir mal, herkömmlichen Schmerzmitteln nicht unbedingt gut in den Griff zu bekommen sind. Das merkt man einfach. Das ist eine andere Qualität an Schmerz.
Das heißt, wenn ich einen Sportunfall oder einen Haushaltsunfall hatte und mir tut es weh, aber ich kann es noch bewegen, zwar unter Schmerzen, aber ich kann es bewegen und ich kann alles ansteuern und ich komme auch irgendwie einigermaßen selbstständig von der Skipiste runter und bin auch irgendwie noch in der Lage, auch wenn es weh tut, aber mit dem Zug nach Hause zu fahren und meine Ski zu tragen, dann ist es eine Situation, da kann ich dann auch am nächsten Tag zum Hausarzt gehen.
Genau.
Wie sieht das mit Schnittwunden aus, dass man da ein bisschen differenziert? Ich meine, ja klar, wenn man sich da jetzt am Papier ein bisschen geschnitten hat, da muss man jetzt vielleicht nicht gerade ins Spital fahren. Aber wenn man dann doch mal mit dem Küchenmesser jongliert und da irgendwas schneidet, abrutscht.
Da ist es wichtig zu unterscheiden, was ich geschnitten habe. Wenn ich Fleisch schneide, bitte sofort ins Krankenhaus, weil das muss gesäubert werden. Da können Bakterien drin sein, die auch echt unangenehm werden können. Also bei allen Verletzungen nach Fleisch, Fisch schneiden, solchen Sachen, bitte ins Krankenhaus, dann muss gesäubert werden. Das sollte man machen. Man kann es natürlich auch, man kann es selber desinfizieren, aber dann ist immer wieder der Punkt, wird die Wunde verschlossen oder nicht. Man sagt immer so 6 bis 8 Stunden ist die Regel, dass man eine Wunde noch zunähen kann. Dementsprechend, wenn ich eine 5-6 Zentimeter Schnittwunde habe, dann will ich nicht nur ein Pflaster drauf machen, da würde ich ins Krankenhaus fahren, dass das sofort versorgt wird. Weil ansonsten kommt man nach dem Hören dieses Podcastes einen Tag später dahin. Und dann sagt der Arzt, das kann ich aber nie mehr nehmen. Das muss ich jetzt irgendwie so zuheilen. Wenn sie ja kommen müssen, dann mögen die uns irgendwie nicht. Ja. Also da muss man so ein bisschen. Wenn das eine Zentimeterwunde ist, die heilt auch, die wird auch so heilen, da kann ich mir ein Pflaster draufkleben, dann ist alles gut. Nochmal, wichtig ist, was ich schneide. Fleisch ist kritisch, weil das eben kein besiedelt sein kann, egal wo ich es eingekauft habe. Gemüse macht da nicht so wäre da nicht so dramatisch. Und dann die Größe der Wunde. Und wenn ich mich irgendwo geschnitten habe und ich kann plötzlich irgendwie den Finger nicht mehr richtig bewegen und der Schnitt ist irgendwo da in der Gegend, dann sollte man natürlich auch sofort ins Krankenhaus, weil dann hat man vielleicht in der tieferen Schicht etwas verletzt.
Wie ist denn das mit den Fingerbären? Also ich habe das in der Notfalltriage immer wieder. Es sind ja oftmals die Fingerbären, die da in Mitleidenschaft gezogen werden. Und da hat man ja auch schön viel Gewebe. Mhm. Und da kann es auch schon ganz schön tief reingehen. Und die machen dann auch immer alles schön säubern, desinfizieren und so weiter. Und dann machen die einen Druckverband. Und dann rufen sie irgendwann an und sagen, sie, also das blutet und blutet und irgendwie hört es nicht auf.
Ja, also was bei den Fingerbären, was man im Krankenhaus ja macht, ich weiß nicht, wie es woanders versorgt wird, aber was wir machen, was viele Krankenhäuser, in denen ich gearbeitet habe, gemacht haben, da kommt so ein Folienverband drauf. Da blutet das dann rein, das ist aber okay, das blutet dann nicht raus. Und das wird im Prinzip eine sehr, sehr schöne Wunde. Das lässt man dann ein paar Tage drauf, dann macht man das ab, dann finden das alle doof, weil das irgendwie auch nicht so toll riecht und so weiter und auch nicht so toll aussieht. Aber das ist super. Das ist eigentlich im Prinzip so, wie man eine Blase hat. Das funktioniert wunderbar. Jetzt hat nicht jeder einen Folienverband zu Hause. Wenn ich einen normalen Verband da drauf mache, das Blut, das sind ja die Endgefäße, das sind so Arteriolen, das heißt kleinste Arterien, die hören nicht auf zu bluten. Auch wenn man einen Druckverband drauf macht, kann das schon wirklich blöd sein. Auch wenn das keine schlimme Verletzung ist, man wird daran nicht sterben. Und wenn man das zu Hause nicht in den Griff bekommt, dann ist das tatsächlich etwas, wo man dann irgendwo hinfahren sollte, die einem da was drauf machen, dass das wenigstens aufhört. Weil das ist dann auch nervig, wenn man irgendwie alle 2 Stunden da sich einen neuen Verband drauf machen muss und irgendwie alles vollblutet.
Das heißt, es wird nicht genäht bei den Fingerbärengeschichten. Da wird nichts genäht und getackert, sondern das ist ein Folienverband. Aber dieser Folienverband hilft auch zu einer besseren Wundheilung.
Genau. Und man muss dieses kleine Ding, was man sich da abgehackt hat, wenn man das findet, also wenn es nicht das ganze Endglied ist, aber wenn es wirklich nur diese Haut ist, die man sich da abgeschnitten hat, bitte nicht im Eisbeutel mitbringen, damit man es wieder annimmt. Die kommt weg. Also die kann man getrost weglassen, das bringt uns.
Wie sieht's aus mit Verbrennungen, Verbrühungen?
Genau, weil du hast ja gerade gesagt, das ist wie bei einer Blase dann mit diesem Folienverband. Das ist eigentlich eine schöne Überleitung.
Oh, toll. Wow, ich wollte dich auch gerade dafür loben.
Sensationell, sensationell. Genau, dann machen wir doch jetzt die Blasen von den Verbrennungen und dann die Verbrühungen und dann gehören ja auch die Verätzungen dazu. Das sind ja alles ganz, also auch wenn es nicht so schlimm ist, aber es tut ja unfassbar weh. Also das sind ja alles Dinge, die unfassbar weh tun. Und wenn wir da jetzt zurück zu den Stürzen gehen, wenn wir dann sagen, ja, also wenn das sich ganz furchtbar anfühlt, dann lasst es sich abklären. Aber bei einer Verbrennung, das kann ja auch gar nicht so schlimm sein, aber es tut unfassbar weh. Das ist ja ganz furchtbar. Wie kann man das denn einigermaßen abschätzen?
Ja, also kommt einmal auf die Größe drauf an. Jetzt muss man nicht irgendwie diese ganzen Formeln haben, wie viel Prozent Körperoberfläche das ist. Und man muss jetzt auch kein Spezialist in Verbrennungstiefen sein. Letzten Endes ist es so, die leichteste Art der Verbrennung wäre, dass ich keine Blasenbildung habe, einfach nur eine Rötung auf der Haut. Also ein bisschen mehr als eine Rötung auf der Haut, die einem wehtut. Und ich gebe recht, Verbrennungen tun weh. Das ist ja meistens etwas, wenn man sich irgendwie, keine Ahnung, man hat sich heiße Herdplatten, gibt so fast gar nicht mehr, aber halt das, was draufsteht, wird heiß. Also an der Pfanne, am Backofen, was weiß ich, was hat man sich halt irgendwie einen Teil von der Hand, vom Finger oder sonst was dieser Art verbrannt. Das tut weh, das ist aber relativ klein. Das ist, wenn es keine Blasenbildung, oder selbst wenn es eine Blasenbildung hat, aber wenn es keine Blasenbildung hat, dann ist das etwas, was man gut alleine, glaube ich, in den Griff bekommt. Dann kühlt man erstmal 10 Minuten, also sofortige 10 Minuten Kühlung. Und Kühlung heißt nicht Eis drauf, sondern kaltes Wasser. Also 8 Grad kaltes Wasser. Also das, was aus dem Wasser kommt. Einfach drüber laufen
lassen. Aber so ein bisschen lau eher, nicht so ganz kalt, eher so ein bisschen lau.
Ich sag ja, also das, was aus dem Wasser ankommt, und das sollte jetzt nicht der Bergbach kurz vorm Gefrieren sein, sondern das, was so normalerweise eben als kaltes Wasser aus dem Wasser ankommt, da erfriert man ja nicht dran. Ne? Also es sind so um die 7 bis 8 Grad. Das ist ja nicht so, so wirklich kalt. Ne? Oder 10 Grad, das geht auch noch. Ne? Also es sollte nicht eiskalt sein. Diese Kühlung, und da reicht tatsächlich 10 Minuten. Man sollte es sofort machen. Und da reichen dann so bis zu 10 Minuten. Mehr muss das nicht sein. Danach bringt es auch einfach nichts mehr.
Mit was ich auch sehr gute Erfahrungen gemacht habe, ist, wenn man das in eine Schüssel tut und einen kleinen Schuss Essig mit reintut. Also egal, irgendein Haushaltsessig. Völlig egal, wenn man Balsamico hat, hat man Balsamico-Essig. Aber irgendein Essig halt, einen kleinen Schwups mit rein. Weil durch den Essig, kann ich auch aus eigener Erfahrung reden, nur Wasser, das brennt dann trotzdem nach, vor allem, wenn man dann auch irgendwann wieder rausgeht. Mhm. Aber durch den Essig vielleicht, ich weiß nicht, ich kann das jetzt von der Zusammensetzung nicht erklären, vielleicht hat er eine andere Verdunstungskälte, aber auf jeden Fall durch den Essig tut es dann nicht so weh und brennt dann auch nicht so nach. Also das hilft wirklich super.
Mhm. Ja, nee, genau, gerne, kann man gut machen. Und dann gegen die Schmerzen kann man ein Schmerzmittel nehmen, das, was man zu Hause hat. Jeder wird wahrscheinlich, die meisten Leute haben irgendwie wegen Sportverletzungen oder ähnlichen Dingen Diclofenac, Ibuprofen, wie sie auch alle heißen, also alle entzündungshemmenden Mittel, die so da sind, die kann man nehmen. Ich rede jetzt nicht von Cortison, ich rede von diesen Schmerzmitteln. Manche haben auch andere Kopfschmerztabletten da, vielleicht ein Paracetamol, sowas. Das kann man unterstützend nehmen. Und was man auch machen kann, wenn keine Blasenbildung da ist, man kann, wenn man sowas wie eine Bepanthen-Salbe, also wenn man so eine antientzündliche Salbe zu Hause hat, die kann man vorsichtig, da könnte man da auch drauf schmieren. Ist allerdings auch kein Muss. Muss man sagen, wenn Blasen drauf sind, wäre ich vorsichtig, weil die Blase an sich bietet eine Heilung für die Haut darunter. Das ist ganz gut. Ich weiß, es gibt immer noch Leute, die Blasen aufstechen.
Ich wollte es gerade ansprechen.
Genau. Aber die also wer es mal gemacht hat und eine Blase draufgelassen hat bis zur Abheilung, das sind ein paar Tage, und dann irgendwann geht die Blase auf und dann nimmt man die weg, dann ist die Haut darunter geheilt. Das ist ja das, was der Körper will. Der Körper, das ist eine Reaktion vom Körper, mit dem er darunter heilen kann. Also nicht aufstechen, wenn es geht, irgendwie belassen. Und da irgendwie vorsichtig ein Verband drüber, und dann muss man einfach nur mit den Schmerzen erstmal aushalten. Und dann kann man das natürlich im Verlauf auch einem Arzt zeigen, wenn man das möchte. Da kommt es ein bisschen auf die Größe drauf an. Wenn ich eine Verletzung habe, ich habe mir die gesamte Handfläche irgendwie verbrannt, auch höheren Grades, da will ich zum Arzt gehen, weil da hängt es dann wirklich schon auch damit zusammen, dass es richtig behandelt wird, was Verbrennungstiefe und ähnliche Dinge angeht, weil wenn das über 2a ist, also mit Blasenbildung und allem, dann kann das zu narbigen Veränderungen führen. Und also da sollte dann wirklich von Anfang an jemand drauf gucken. Und diese gelenkübergreifenden Sachen, die sind immer ein bisschen kritisch. Und dann eben überhaupt, je nach Größe, Kinder haben wir gesagt, sowieso immer, weil für die sind auch allein die Schmerzen schon doof. Und Verbrennungsgrößen müssen dann eben abgeschätzt werden. Also wenn sich jemand tatsächlich, was ich habe in der Verbrennungsklinik gearbeitet, wenn sich jemand, wie auch immer, heißen Topfsuppe oder irgendwas, was ja manchmal passiert, irgendwo drüber gekippt hat, da kann man am Anfang manchmal noch gar nicht abschätzen, wie viel wirklich betroffen ist. Weil man sieht so ein paar Blasenbildungen, und das, was an Rötung noch auftaucht, das sieht man nicht sofort. Also da sollte man schnell ins Krankenhaus.
Du hast jetzt das so nebenbei gesagt, aber das ist auch bei uns in der Notfalltriage ein wichtiger Punkt mit diesen, wenn die Verbrennung, Verbrühung über Gelenke drüber geht. Mhm. Was man ja gerade bei den Händen ganz schnell hat, weil das sind ja genug Gelenke. Kannst du das nochmal kurz ein bisschen aufgleisen, dass das jeder versteht, was da gemeint ist?
Also damit ist einfach gemeint, dass die Haut an den Gelenken ja auch nochmal anders ist. Das sieht ja jeder, der diese Hautfältelungen sieht man ja besonders im Gelenkbereich. Wenn das jetzt nur das Endglied und das Mittelglied betrifft und dann eine kleine Verbrennung ist, dann ist das nicht kritisch. Aber wenn das wirklich viele von diesen Gelenken betrifft und eine gewisse Verbrennungstiefe hat, dann kann es dazu kommen, dass in dem etwas empfindlicheren Bereich der Gelenke die Haut mehr geschädigt ist als da drumherum. Und dann kann es zu narbigen Veränderungen kommen, was wiederum die Fingerbeweglichkeit, also wenn wir jetzt bei den Fingern sind, oder auch die Gelenkbeweglichkeit halt deutlich einschränkt. Und deshalb ist das so wichtig, dass man da aufpasst.
Was ist der Unterschied von Verbrennung, Verbrühung zu Verätzung?
Die ist sozusagen das auslösende Agens, also das, was den Schaden macht. Eine Verätzung wird definitionsgemäß durch eine Säure oder eine Lauge hervorgerufen. einen Hitzereiz, der ist sozusagen mit dem, dass man diesen Hitzereiz wegnimmt, ist der endlich und hat seinen Schaden gesetzt. Der kann schon auch noch danach im Prinzip in der Ausprägung ein bisschen tiefer werden und. Also man weiß am Anfang nicht, ist es jetzt eine zweite oder eine 2A oder 2B-Verbrennung, also wie sehr ist das Gewebe geschädigt. Das sieht man auch manchmal erst mit der Zeit. Bei den Verätzungen, vor allen Dingen bei den Laugen, ist es so, dass solange die Lauge wirkt, sehr tiefe Gewebeschäden macht, die man am Anfang aber so noch gar nicht sehen kann und die auch noch, bis das wirklich weg ist, auch noch stark nacharbeiten. Das hat damit zu tun, dass die einfach mit den Zellwänden in bestimmter Art und Weise reagieren und die ja wirklich komplett zerstören. Also im Prinzip ist eine Laugenverätzung das Unschönste, was einem passieren kann im Bezug auf den Gewebeschaden, der da entsteht. Und der kann halt sehr, sehr tiefgreifend werden. Und natürlich muss man die Säure, die Lauge entfernen, verdünnen, wie auch immer. Aber man sieht halt dort immer noch nicht genau den Gewebeschaden. Der kann viel tiefer sein als das, was man am Anfang denkt. Und das geht auch noch sozusagen ein bisschen weiter. Also die sind schon deutlich dramatischer.
Das heißt, wenn man das im ersten Moment abwäscht, kann es trotzdem noch weiterarbeiten im Gewebe?
Genau, das Gewebe kann halt schon so geschädigt sein und geht halt einfach weiter runter und kaputt, weil das sozusagen mit der Lauge als solche schon reagiert hat und oder der Säure und einfach diesen Schaden schon hat. Und das ist tatsächlich eine Sache, wenn es jetzt ein ganz kleiner Spritzer ist auf der Haut, es ist die Frage, aber meistens ist es ja so, dass einem im Haushalt mit Chlor versetzte Stoffe, die, keine Ahnung, hier abschlussfrei, solche Sachen, ne? Das sind ja alles entweder Säuren oder Laugen, die dann zu dieser Reinigungsleistung führen. Die sind im häuslichen Bereich manchmal schon schädlich, gerade wenn es dann um Kinder geht, wäre ich sehr, sehr vorsichtig, weil die Haut natürlich auch noch sehr viel empfindlicher ist. Aber wenn man sich das selber mal so drüber gekippt hat, dann schnell abwaschen und wirklich gucken, wenn so etwas auf die Kleidung gekommen ist, dann die Kleidung schnell ausziehen, weil es sich dadurch fressen, in Anführungsstrichen, kann. Die ganz schweren sind halt eher so diese industriellen oder im professionellen Bereich, ne? Also überall, wo mit solchen Sachen gearbeitet wird, da hat man dann halt wirklich schwer schädigende Stoffe zum Teil. Da gibt es dann aber meistens auch, muss man mit seinem Arbeitgeber sprechen und gucken, aber meistens ist die Arbeitssicherheit ja auch so aufgestellt, dass es dort dann die Tafeln gibt, welche Stoffe das sind und wie man mit denen umgehen kann. Das kann man bei den Giftroten Notrufzentralen oder ich weiß nicht, wie das in der Schweiz heißt, kann man dann sofort nachfragen, was das sozusagen alles beinhaltet. Akutmaßnahme ist, ich habe es auf die Kleidung bekommen, ich habe es irgendwo reinbekommen, in den Schuh bekommen, alles aus, also Betroffene ausziehen und am besten eben abspülen. Und dann, wenn es geht, vielleicht ein Foto davon machen, was gewesen ist und ins Krankenhaus.
Sehr schön. Hast du noch Fragen, Grit? Ist dir noch irgendwas im Hinterkopf?
Alles ist beantwortet worden. Wunderbar.
Also, dann würde ich gerne nochmal zusammenfassen. Beim Thema Kinder, beim Thema ältere Menschen, bitte immer Kontakt zur Notfall-Hotline, zur Notfall-Triage, wie auch immer das in eurem Raum aufgegleist ist. Aber immer abklären, besprechen, Rücksprache halten und dann dementsprechend. Die Erstmaßnahmen sind sicherlich immer dieselben, egal wie alt man ist, aber dann, sobald die ersten Maßnahmen eingeleitet sind, bitte Rücksprache halten. Wie machen wir jetzt weiter? Müssen wir vorstellen? Ja, nein. Wo können wir vorstellen in der Nähe? Und wie machen wir es? Beim Thema, ich sage jetzt mal, junge, dynamische, erwachsene Menschen, die sich da selber gut einschätzen können, dürfen das auch gerne mal beobachten und mal gucken und mal die Erstmaßnahmen einleiten. Und selbstverständlich auch die dürfen sich jederzeit immer rückbesprechen und dürfen sich da beraten lassen. Und dann, ja, es gibt Situationen auch in der Nacht, da geht man ins Spital und da wird einem niemand böse sein. Das ist so. Aber ja, man darf auch bei der einen oder anderen Situation vielleicht auch erstmal so ein bisschen selber das Ganze einschätzen und angehen. In diesem Sinne, bleibt gesund, passt gut auf euch auf, lasst es euch gut gehen und eine gesunde Zeit. Liebe Grüße, bis bald. Tschüss.
Tschüssi.
Tschüss.
Bei Fragen, Unsicherheiten oder einem unguten Gefühl kontaktieren Sie je nach Tag und Uhrzeit Ihre eigene Ärztin oder den eigenen Arzt, die eigene Hebamme, den eigenen Geburtshelfer oder die eigene Therapeutin, den eigenen Therapeut, die diensthabende Notfallapotheke sowie die Telefonnummer des ärztlichen Notfall- bzw. Bereitschaftsdienstes.
Der Podcast gibt keine Heilungsversprechen. Der Podcast ist kein Ersatz für eine medizinische Abklärung. Der Grundgedanke dieses Podcasts ist es, eine Unterstützung zu geben, die aktuelle Situation besser einzuschätzen, in eine stabilere Handlungsfähigkeit zu kommen, Zusammenhänge leichter zu verstehen, sowie am Ende aufgestellter durch manche unangenehme Situation zu gehen und zu wissen, welche möglichen Anlaufstellen passende Unterstützung geben können.